Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Und mit diesem für mich noch immer neuen Intro, herzlich willkommen zum Podcast am 28. Februar. Mein Name ist Luca Vögelraff und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Eins gleich vorweg, heute wird es nicht mehr um die Bundestagswahl gehen. Darüber haben Fabian Hollenhorst und Tobias Weckenbrock schon in einer Spezialfolge gleich am Montag gesprochen. Dafür habe ich noch aktuellere Themen für euch und freue mich, dass ihr wieder reinhört. Gleich kommt Tobias Weckenbrock zu mir ins Studio und wir reden über einen riesigen Einsatz der Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Dienstag auf Trapp hielt, aber sich möglicherweise als gar nicht so schlimm entpuppte. Danach kommt Thewe Schäfer vorbei. Er stellt mir drei neue Reihenhäuser und ein Doppelhaus vor, die im Dorf Rauxel gebaut werden. Und er erklärt, warum die Kaltmiete nur bei 850 Euro liegt. Nun gibt's aber erstmal den Nachrichtenüberblick mit unseren Kurznachrichten. Abgang im Tierheim. Nach etwas über einem halben Jahr als Leitung hat Julia Kaschewski das Castrop-Rauxler Tierheim schon wieder verlassen. Die Mitte-20-Jährige hat für den Job als Leitung extra ihre Beamtenlaufbahn beendet. Im Tierheim wird sie von Bärbel Marx ersetzt, die aber aufs Rentenalter zugeht. Bühne raus. Auch diesen Sommer heißt es wieder Bühne raus. Allerdings gibt es dieses Jahr eine große Änderung. Das Freilichttheater wird nicht im Becken des Parkbad Süd aufgeführt. Zwischen dem WLT und dem Parkbad gab es terminliche Schwierigkeiten. Auf dem Außengelände des Proben- und Logistikzentrums baut unser Team die große Bühne auf und wir geben wie gewohnt drei Vorstellungen, heißt es nun vom WLT. Plötzlich Bundesvorsitzender. Der Castrop-Rauxler Helge Bender wurde mit 79 Jahren unverhofft zum Vorsitzenden der Seniorenunion, also einer Teilorganisation der CDU. Weil sein Vorgänger aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat, war der Rentner plötzlich erster Mann. Den Wahlsonntag verbrachte er standesgemäß in Berlin. So, nach drei Wochen bin ich heute mal wieder der Host, aber es gibt irgendwie dann am Ende doch keine Folge ohne meinen Co-Host, ohne Tobi. Hi Tobi.
Ich grüße dich Luca, schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich freue mich auch. Letzte Woche krank, da hast du mich ja vertreten, nachdem du vorher angekündigt hast, dass ich wieder übernehme.
Ja, ja, manchmal lügen wir halt auch, ne? Lügenpresse, weißt du doch.
Ja, schwierig. Am Dienstagabend gab es einen Feuerwehreinsatz. Nicht nur Feuerwehr, Polizei war glaube ich auch da, Rettungskräfte waren da. Und wir waren auch da, aber weder du noch ich, aber Kollegen von uns. Was ist passiert?
Tja, ganz komplizierte Geschichte. Also man hinterher sagt man sicherlich, dafür so einen Rieseneinsatz, ernsthaft jetzt. Rieseneinsätze sehen ja immer sehr spektakulär aus. Am Ende steckt ja wohl nur eine Flüssigkeit dahinter, die bei drei Personen für gereizte Augen und ein Rachenkratzen gesorgt hat. Aber das wusste man ja vorher nicht, dass es nur so harmlos war am Ende. Und naja, dann ist jede Behörde, jede Polizei, jede Feuerwehr natürlich besonders vorsichtig, um die Bevölkerung, aber auch ihre eigenen Leute dann zu schützen. Ist klar.
Okay, du rollst das Ganze jetzt von hinten auf. Ich würde vielleicht einfach einmal vorne anfangen.
Okay, ja, das war ganz hilfreich, dass ich am nächsten Morgen mit dem Besitzer eines Gastbetriebes in Castrop-Rauxel Ickern sprechen konnte. Das ist Alexander Winter. Der ist 59 Jahre alt, Ickerner, seit Geburt quasi, na Geburt nicht, aber seit der Kindheit. Und der hat einen Gastbetrieb, der heißt Motel de Winter. Und in diesem Motel gibt es 48 Betten und die sind auch immer recht gut ausgebucht, so vor allem von Geschäftsreisenden oder Monteuren. Die
es hieß ja vorher Hotel de Monteur oder
Hotel Motel Monteur. Motel Monteur, genau. Hotel nicht, also nicht mit Motel. Weil es keine Bewirtung gibt. Es gibt also kein Restaurant, keinen Ausschank, gar nichts. Aber es gibt die Möglichkeit, sich da auch zu versorgen in eigenen Küchenzeilen und in Gemeinschaftsräumen. So, also dieser Betrieb, da war jetzt am Dienstagmorgen eben nicht alles so wie sonst, sondern der Alexander Winter, der geht morgens immer durch die Räume, der Apartments also, die nicht mehr vermietet sind und guckt, ob da alles nach der Abreise der Gäste zur Zufriedenheit ist.
Und wie sah es da aus am Morgen?
Ja, überraschend schlecht. Also er hat dann angeklopft, um sich zu überzeugen, ob noch jemand drin ist. Und dann hat niemand aufgemacht und niemand was gesagt. Da ist er rein und da hat er gesehen, dass der Fernseher, der eigentlich rechts an der Wand hängt, auf einem der Betten lag. Also offensichtlich rausgerissen aus der Wandhalterung.
Dann also hat, Vandalismus.
Vandalismus. Dann hat er gesehen, dass da Farbspritzer waren. Also irgendeine Flüssigkeit auf der Tür zum Badezimmer, an der Küchenzeile, hinten im Raum, auf einigen der drei Betten. Ganz genau weiß ich nicht, auf welchem, ist aber auch egal. Und diese Spritzer sind letztlich der Grund allen Übels. Also der Grund dafür, dass er Augenreizung hatte, dass seine Putzhilfe, seine Putzkraft Augenreizung hatte, weil die hat er dann nämlich hergeholt und gesagt, hier, zieh bitte mal die Betten ab, aber den Rest lassen wir so und rufen erstmal die Polizei an. Das heißt, er war in Kontakt mit dieser Flüssigkeit, die Reinigungskraft und auch seine Frau, die mit im Geschäft mitarbeitet, auch Geschäftsführerin des Unternehmens ist. Und die drei Personen galten jetzt letztlich am Abend bei der Feuerwehr als verletzte Personen.
Aber weil sie dann nachmittags irgendwann gemerkt haben, okay.
Nö, das ging schon früher los. Bei ihm so ungefähr eine halbe Stunde, nachdem er im Raum war. Und da hat er aber erstmal so nichts drüber gedacht. Er hat auch wohl Probleme mit den Augen generell, also erstmal nichts beigedacht. Eine Stunde später hat er sich schon was gedacht und hat er mal seine Reinigungskraft ganz neutral gefragt. So, mal, hast du irgendein Problem vielleicht? Ich hat nicht verraten, was er hat. Und sie hat dann gesagt, ja, ich habe so eine Augenreizung, das brennt so im Auge. Und er so, ach was, okay, habe ich auch. Jetzt kommt mir das irgendwie komisch vor. So, dann hat er weiter drüber nachgedacht, aber erstmal nichts gemacht. Mit der Polizei haben sie natürlich die Vandalismusschäden aufgenommen, fotografiert, aber den Raum trotzdem erstmal so belassen. Und als es dann aber Nachmittag wurde und er immer noch diese Augenreizung hatte, inzwischen auch an beiden Augen, da hat er die Polizei angerufen und gesagt, du pass auf, ich muss ins Krankenhaus, ich habe da irgendein Problem mit dem Auge, vielleicht liegt das auch noch mit an dem Zimmer, weil meine Reinigungskraft dasselbe Problem hat, die auch drin war. Haben denn ihre Polizeibeamten auch was gesagt? Das wollte er eigentlich wissen. So, und dann hat die Polizei aber gesagt, oh, Moment, nee, gehen Sie mal nicht ins Krankenhaus, wir schicken Ihnen einen Rettungswagen, wir schicken auch einen Rettungswagen zu Ihrer Reinigungskraft, die war wohl zu Hause, und rufen die Feuerwehr, weil das müssen wir genauer untersuchen. So, und letztlich ist dann so eine kaskadenartige Aktion daraus geworden, weil um 18.20 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, die Feuerwehr Castrop-Rauxel hat Fachleute aus Oer-Erkenschwick und Waltrop alarmiert, die haben nämlich so eine sogenannte, jetzt hoffe ich, kriege ich das Wort richtig hin, Dekontaminationseinheit. Das heißt, sie können Leute, die durch Flüssigkeiten, Gase oder so kontaminiert wurden, anschließend reinigen. Das ist vor allem so eine interne Einheit, die also eigene Rettungskräfte dann quasi entgiftet von außen. Die kriegen so Schutzanzüge und werden hinterher wieder
sauber gemacht. Ich würde sagen, das kennt man vielleicht so als Außenstehender.
Ja, die sehen so wie so Astronauten aus. Total irre. Mit Atemschutz und Vollschutz, ne?
Und dass es auch auf den ersten Blick direkt immer richtig ernst aussieht und...
Ja. Genau, und das sind halt dann schon mal sehr viele Leute, die da vor Ort sind. Und dazu wurde noch gerufen die analytische Taskforce. Das ist eine Einheit der Feuerwehr in Dortmund. Die gibt's bundesweit ein paar Mal. Absolute Spezialisten, die haben ein mobiles Labor. Die fahren dann raus, um eben zu analysieren, um was für Stoffe es sich da handelt, auf die man da gestoßen ist. Und mit diesem riesen, also am Ende 100 Leute ungefähr waren da vor Ort an dem Abend, am Dienstagabend. Das baute sich so über die Stunden dann auf und war erst nach Mitternacht zu Ende. Haben die dann vor Ort eigentlich nur eine Probe von dieser Flüssigkeit genommen und festgestellt, dass es sich dabei wohl um so ein, weiß ich nicht, Reizgas oder Tierabwehrspray gehandelt haben müsste. Das war das Ergebnis. Jetzt ist Pfefferspray nicht angenehm, gerade für die, die es direkt abbekommen. So haben wir das ja bei den verletzten, in Anführungsstrichen, Personen auch gehabt. Aber am Abend ließen die Beschwerden dann schon nach. Die wurden auch noch notärztlich untersucht, mussten auch noch so besondere Anzüge dafür anziehen und so. Und am nächsten Morgen, als ich dann Alexander Winter traf, ging es ihm auch wieder gut. War also nichts mehr. Und so ist es bei Reizgas. Das verflüchtigt sich relativ schnell und ist dann eigentlich auch gesundheitlich unschädlich. So, aber... Wenn wir unbekannte Flüssigkeit hören, wenn wir Chemiealarm hören, dann gehen natürlich die Ohren auf. Wir haben schon schlimme Sachen erlebt, was Bombenbau, was mögliche Terroranschläge angeht. Und naja, da ist auch die Feuerwehr dann natürlich sehr, sehr aufmerksam.
Und deswegen hat Heiner Holtkotte von der Feuerwehr uns das auch noch nachts einmal die Lage zusammengefasst.
Wie wir festgestellt haben, geht von dem Stoff aus dem Zimmer keine Gefahr für die Anwohner aus. Und das Reizgas verflüchtigt sich auch mit der Zeit. Von daher können wir guten Gewissens gleich hier die Einsatzstelle abschließen. Und die ca. 100 Einsatzkräfte, die hier jetzt knapp 5,5 Stunden bei der Arbeit waren, können wir dann nach Hause oder zu ihren eigenen Wachen.
Das klingt erstmal so, als wäre es für die Feuerwehr jetzt erstmal abgehakt. Was ist denn mit der Polizei? Weil es gibt ja auch einen Verursacher.
Die Polizei ermittelt. Und zwar in Sachen fahrlässige oder gefährliche Körperverletzung, möglicherweise aber auch nur Sachbeschädigung, das wissen wir nicht so genau. Das Zimmer gebucht hatte interessanterweise ein 26-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel. Das ist ungewöhnlich, dass sich da ein Castrop-Rauxler in so ein Apartment einbucht. Aber das ist jetzt alles Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei, die da ermittelt. Und ein Polizeisprecher sagte mir, dass sie jetzt einfach erstmal den Tatverdächtigen oder den Bucher dieses Zimmers kontaktieren und vernehmen werden. Und da muss man weiter schauen, was da jetzt dabei rauskommt.
Und wie es für Alexander Winter und sein Motel weitergeht, das hat er uns auch noch erklärt, das hören wir jetzt.
Ja, erschreckend, weil das Zimmer gerade vor einem Jahr neu eröffnet wurde und natürlich alles neu war. Ne? Und jetzt kann ich wieder gucken, wie ich das in Ordnung bringe. Materiell würde ich sagen 4.000 bis 5.000 Euro und jetzt muss ich mal schauen, was die Firma da an Kosten aufbringt. Dann der Zeitverlust, der mir dadurch entsteht natürlich, ne, weil das Zimmer war ja auch schon wieder weitervermietet. Muss ich jetzt gucken, dass ich die woanders unterbringe.
Also insgesamt großer Wirbel in dem Ickerner Motel.
Fast um nichts irgendwie.
Fast um nichts, genau.
Der Betrieb konnte am nächsten Tag relativ normal weiterlaufen, nur das eine Apartment halt nicht. Ist auch gut für den Betreiber natürlich. Das hätte mir leid getan, wenn der jetzt sein ganzes Haus da über Wochen zu hätte machen müssen. Er hat ja schon genug mit den eigenen Kosten zu kämpfen. Kosten ist aber vielleicht auch nochmal ein Stichwort für später. Also so ein Rieseneinsatz mit 100 Rettungskräften, viele Ehrenamtliche, aber ich meine, die müssen ja auch irgendwie vergütet werden unterm Strich und so mit dem ganzen Material, das vor Ort war, das geht schon bestimmt in die zigtausende, wenn man das jetzt berechnen würde. Ob dafür am Ende jemand belangt werden kann, ist
wir
natürlich
werden sehen.
Vollkommen offen. Ne?
Ja. Okay, danke Tui.
Ich danke dir.
Nachdem Tobi gerade schon da war, haben wir jetzt den zweiten Dauergast. An meiner Seite ist mal wieder Thewe. Hallo Thewe.
Hallo, ich war letzte Woche gar nicht da.
Ich auch nicht. Dann treffen wir uns halt heute wieder. Thewe, du hast uns eine Immobiliengeschichte mitgebracht. Es geht um wie viele Häuser und wie teuer vor allem.
Ja, unser Kollege Lars hat uns darauf aufmerksam gemacht. Bei ihm in der Gegend ist das Wilhelmstraße und da werden 5 Häuser gebaut. 5 Einfamilienhäuser. Das ist ein Reihenhaus mit aus 3 Häusern bestehend und ein Doppelhaus. Und die sind jeweils 125 Quadratmeter groß, was die Wohnfläche angeht. Und die sind gedacht für Familien mit mindestens 2 Kindern und mit einem Wohnberechtigungsschein. Für die Leute, auf die das zutrifft, die könnten sich darauf bewerben und hoffen, da ein Haus zu bekommen.
Für alle, die jetzt vielleicht nicht wissen, wo unser Kollege Lars wohnt, Wilhelmsstraße, das ist ziemlich genau am Engelsburgplatz, ne?
Ja, genau. Da muss man nur einmal abbiegen an der B235 und dann ist man schon da. Da ist die Wilhelmschule auch. Und da ist auch eine Kita in der Gegend.
Also perfekt für Familien. Für
Familien könnte das wirklich ganz gut sein.
Und du warst auch schon vor Ort, hast dir das mal alles angeguckt, hast dich ein bisschen rumführen lassen. Wie war denn so dein Eindruck? Wie weit ist man dort beim Bauen?
Ich war beim Richtfest und das heißt, der Rohbau steht schon zum großen Teil. Und ich habe mich da mal rumführen lassen von dem Bauherrn. Das sieht schon stabil aus. Ich bin jetzt kein Bauexperte, aber ich durfte da auch ein bisschen hochklettern über das Baugerüst. Ich wollte eigentlich noch auf dem Video da auch noch ein bisschen rumklettern. Dann habe ich mich voll mit dem Stativ verhakt und dann ist daraus doch nichts geworden. Wer das Video trotzdem sehen will, kann mal in meinen Artikel dazu klicken. Da gibt es auch nochmal alle Infos.
Werden wir verlinken.
Genau. Da kann man sich da, glaube ich, einen ganz guten Eindruck von machen. Ich fand, die Bauherren, das ist eine Firma, ein Dattelner Malerbetrieb ursprünglich, die machen jetzt aber auch Immobilien und die fand ich erstmal sympathisch an sich und ich finde es halt cool, dass man da relativ günstig wohnen kann. Also es ist ja speziell gedacht für finanziell schwächer gestellte Leute und die Kaltmiete soll für 125 Quadratmeter eben bei 850 Euro ungefähr liegen. Das liegt daran, dass das sozial geförderter Wohnungsbau ist und da kriegen die halt Tilgungszuschüsse und dadurch können diese relativ niedrigen Mietpreise angeboten werden. Nochmal zur Ausstattung vielleicht. Also man kommt rein und dann ist da erstmal ein großer Wohn- und Essbereich mit einer offenen Küche. Im ersten Obergeschoss ist Platz für bis zu 3 Kinderzimmer und im Dachgeschoss soll dann das Elternschlafzimmer sein. Mhm. So, jetzt bei einer typischen Familie, sage ich mal. Man kann aber auch nur 2 Kinderzimmer machen und dann vielleicht ein Büro. Außerdem gibt es kleine Abstellräume. Es gibt ein großes Badezimmer und ein Gäste-WC. Es gibt eine Fahrradgarage auf dem Grundstück. Es gibt 2 Parkplätze pro Wohneinheit, was ja auch nicht überall mehr geboten wird, obwohl es ja relativ realitätsnah ist, dass eigentlich jeder fast ein Auto hat, in der Familie vor allem. Und es gibt auch eine Terrasse und ein Gartenstück, das dazugehört zu jedem Haus.
Also alle Vorzüge, die man hat, wenn man jetzt sagt, ich will nicht in der Wohnung, nicht mehr vielleicht in der Wohnung wohnen, sondern irgendwie sich vielleicht vergrößern will oder vielleicht auch verkleinern, mancher, aber ich glaube bei 125 Quadratmetern eher vergrößern, aber irgendwie Garten, Stellplätze, zweigeschossig, also viele diese typischen Vorteile, die man hat, wenn man ein Haus kaufen möchte.
Und
mieten, nicht kaufen.
Genau, mieten. Also Vermieter wird dann diese Dattelner Malerfirma Langkamp sein und ich habe mich da mit den Bauleitern, das sind Vater und Sohn, Thomas und Leonard, getroffen und die haben mich halt da rumgeführt und haben eben von diesem Förderprogramm gesprochen, was es eigentlich nur möglich macht, dieses Angebot. Also dadurch, dass die gefördert werden von der NRW-Bank, die, also eine Förderbank, die getragen vom Land Nordrhein-Westfalen, dadurch, dass die finanziell was zuschießen, können die halt günstige Mieten anbieten. Und sonst auf dem freien Markt, ohne Förderung, hat mir Thomas Langkamp gesagt, wäre das so gar nicht möglich, so ein Angebot zu machen. Also da müsste man ja die hohen Baukosten umlegen auf die Mieter und dann entstehen Mietpreise, die du dir ja gar nicht leisten kannst, wenn du jetzt Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein hast.
Vielleicht auch noch kurz zum Förderprogramm. Ich habe natürlich deinen Text auch gelesen in Vorbereitung auf unser Gespräch. Es ist ja so, diese Regeln, wer jetzt da reinkommen darf, also dass es eine Familie sein muss, die 2 Kinder mindestens hat, die einen Wohnberechtigungsschein hat, die legen ja nicht dieses Bauunternehmen fest, sondern die Bank, genauso wie, glaube ich, den Preis auch.
Ja, also in diesem Förderprogramm wird das irgendwo drinstehen, dass die Mietpreise gedeckelt werden müssen auf einen bestimmten Betrag. Ich meine, das waren 6,50 pro Quadratmeter Kaltmiete. 6,50 mal 120, dann kommst du halt ungefähr bei 850 raus. Und das haben sich, wie gesagt, nicht die Bauherren ausgedacht, sondern die Fördermittelgeber, in dem Fall dann das Land Nordrhein-Westfalen.
Wer kann einziehen? Also wir haben schon gesagt, wer, aber was muss man jetzt berücksichtigen? Wo kann man sich vielleicht melden, wenn man sagt, ich möchte dort gerne einziehen, wenn ihm das jetzt gefallen hat, was du gerade so erzählt hast über die Häuser?
Ja, du musst erstmal mindestens 2 Kinder in der Familie haben. Das ist, wie gesagt, eine Auflage im Förderprogramm und du brauchst einen Wohnberechtigungsschein, kurz WBS. Das habe ich mal bei der Stadt Castrop-Rauxel eingetippt. Da kann man nämlich einen Antrag stellen darauf. Das ist ein Nachweis für Mieter, dass sie berechtigt sind, öffentlich geförderten Wohnraum anzumieten. Ein Antragsteller muss bestimmte rechtliche Voraussetzungen erfüllen, damit er ein WBS erhält. Zum Beispiel dürfen eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschritten werden. Auch Wohnungsgröße und besondere Zweckbindung sind zu beachten. Das steht auf der Seite der Stadt Castrop-Rauxel. Man kann da einen Antrag stellen und ja, ich bin jetzt nicht der Experte dafür, wer das bewilligt bekommt oder nicht, wo die Einkommensgrenzen liegen und welche Faktoren da noch mit reinspielen. Es scheint mir nicht ganz einfach und trivial zu sein, aber man kann es auf jeden Fall versuchen. Und wenn man halt schon einen Wohnberechtigungsschein hat, dann kann man sofort sich bewerben bei dieser Baufirma Langkamp. Und die Telefonnummer habe ich auch im Artikel geschrieben.
Die können wir auch nochmal irgendwie bei uns in die Shownotes packen.
Ja, gerne. Und also es sind halt nur 5 Häuser. Die Anfrage dürfte ziemlich groß sein, nehme ich an. Also weil Immobilienthemen laufen bei uns immer gut und die Nachfrage nach Wohnraum ist halt einfach riesengroß. Ne? Ich bin auch neulich nach Bochum gezogen und habe da versucht, eine Wohnung zu kriegen. Und ja, wenn die halt alle 1000 Bewerber haben, suchen die sich halt irgendwen aus, der als erstes mit da ist. Deswegen sollte man sich da beeilen am besten.
Genau, und wenn dann irgendwann Leute einziehen, vielleicht haben wir ja auch die Möglichkeit, diesen ganzen Prozess noch weiter zu begleiten. Ich meine, jetzt war gerade das Richtfest. Irgendwann bald werden da vielleicht die ersten Leute einziehen. Ich hoffe, wir können dranbleiben.
Ja, denke ich auch. Also mal sehen. Die waren ganz cool.
Alles klar. Danke, Teve.
Luca und tschüss.
Ciao. Genau an dieser Stelle haben wir ja oft Lesetipps für euch. Dieses Mal habe ich stattdessen etwas zum Schauen. Mein Kollege Teve, den ihr ja gerade auch schon gehört habt, hatte einen Termin im Rathaus. Könnte also dröge werden? Im Gegenteil. Denn in Weiberfastnacht haben die Narren das Rathaus gestürmt. Tewe war mit der Kamera dabei und hat auch selbst Polonaise getanzt. Auch das Wochenende steht ganz im Zeichen des Karnevals. Es gibt gleich 4 Veranstaltungen, von denen 2 kostenlos sind. Am Samstag wird in der Agora unter freiem Himmel Straßenkarneval gefeiert. Beginn ist natürlich um 11.11 Uhr. 2 Moderatoren führen durch den Tag und immer wieder treten Acts wie das DJ Ötzi-Double Klaus Zieslag, Elvira Fischer oder die Tanzbrigade Ikan auf. Ab 17 Uhr beginnt am Samstag im Vereinsheim Ikan Ost das bunte Treiben. Verkleidung ist kein Muss, wird aber gerne gesehen. Auch hier ist der Eintritt frei. Der CCCS Rot-Weiß veranstaltet am Samstagabend in der Europahalle eine Gala. Um 19 Uhr geht das Programm los. Um 18 Uhr der Einlass. Nach der Gala, bei der die Musiker Melanie Engels und Chris Steger und natürlich viele Karnevalisten auftreten, gibt es noch eine Aftershow-Party. Die Karten kosten 10 Euro. Im Vorverkauf gibt es sie noch telefonisch bei Ehrenpräsidentin Cornelia Strassmann unter 01577 29 74 177. Wer spontan kommt, wird an der Abendkasse aber auch noch fündig. Während die Gala wohl eher ein Spaß für die Erwachsenen ist, sind beim Kinderkarneval des CCCS Rot-Weiß die Kleinen dran. Es gibt Kinderdisco mit Polonaise, Spiele und Tanzgruppen. Los geht's am Sonntag um 14 Uhr. Karten kosten 5 Euro. Die können wieder bei Cornelia Strassmann unter 01577 29 74 177 gekauft werden. Oder aber einfach am Ticketschalter. Eine Übersicht über alle Karnevalsveranstaltungen findet ihr natürlich auch online bei uns. Damit ihr die Karnevalsübersicht lesen könnt und auch sonst all unsere Artikel, braucht ihr ein Ehrenplus-Abo. Aktuell haben wir dafür ein Spar-Abo, da kosten die ersten 4 Wochen nur 1 Euro. Mit einem Abo unterstützt ihr unsere tägliche Arbeit in Castrop-Rauxel. Nur so können wir von Wahlen, Neubauten, Feuerwehreinsätzen oder eben vom Karneval berichten. An alle von euch, die schon Abonnenten sind und den Podcast hören, ein großes Dankeschön. Und falls ihr noch mehr über unsere heutigen Themen wissen wollt, dann werft einen Blick auf die Shownotes. Dort habe ich euch alle Artikel verlinkt. So, damit sind wir schon wieder am Ende der Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch gerne bei Apple Podcast oder bei Spotify. Ansonsten empfehlt uns weiter und erzählt euren Freunden, Nachbarn und allen Menschen, die es interessieren könnte, vom Podcast. Wenn ihr ein Thema für uns habt oder Feedback loswerden wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@rohnachrichten.de. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns weiter und bis nächste Woche. Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.